HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint.
Anschläge, Kriege und Naturkatastrophen machen uns Angst.
Deutschland wird von Angst regiert, meine Damen und Herren.
Wir alle wollen Sicherheit. Aber zu welchem Preis?
Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit.
Wer oder was bedroht uns eigentlich?
Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte.
Und wo beginnt die Panikmache?
Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Wir werden Ihnen Antworten geben auf viele Fragen, denn das Thema Sicherheit berührt uns alle. Unseren Alltag, unsere Gefühle, unseren Zukunftsglauben. Willkommen beim Funkkolleg Sicherheit. Mein Name ist Heike Liesmann. Was erwartet Sie in diesem Funkkolleg? Es geht um Datensicherheit und Cybercrime, um Sicherheitspolitik weltweit, um gefühlte und tatsächliche Gefahren und natürlich, wie wir in Zukunft sicher und gut leben können. Diese Sendung soll Ihnen einen ersten Einblick in das breite Thema Sicherheit geben.
Herzlich willkommen bei flugangst.de. Mein Name ist Friedrich Kleiber. Ich bin Flugkapitän bei der Deutschen Lufthansa auf Airbus A380.
Mein Name ist Karin Bonner. Ich bin Diplompsychologin und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen leite ich seit vielen Jahren die Seminare für entspanntes Fliegen.
Ich habe Flugangst, aber ich habe mich im Flugzeug am Sitz festgehalten.
Matthias Schweighöfer, deutscher Schauspieler, Produzent, Sänger.
Ich habe, glaube ich, wirklich während alle geschlafen haben, weil der Flug geht über die Nacht, habe ich 11 Stunden einfach nur auf dieses Navi geguckt und habe halt geguckt, wie beim Auto, wann wir endlich ankommen.
Matthias Schweighöfer, einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, hat Flugangst. Sie sei wohl eine Manifestation seiner eigenen Zweifel, Ängste und Unsicherheiten. Matthias Schweighöfer weiß, dass kein Verkehrsmittel sicherer ist als das Flugzeug. Und dennoch, das Unbehagen, das Herzklopfen, das gefühlte Risiko bleiben. Wie übrigens bei vielen. Jeder 6. Deutsche hat panische Angst vorm Fliegen und steigt lieber ins Auto. Wobei statistisch gesehen die Autofahrt von zu Hause zum Flughafen gefährlicher ist als der Flug selbst.
Ein kleiner Ausschnitt aus der Funkkolleg-Folge Sicherheitsrisiko Nummer 1, der Mensch selbst. Es geht um unsere Gefahreneinschätzung und auch um Überforderung im Alltag. Petra Boberg beschreibt in dieser Sendung auch ein neues Phänomen.
Unsere Kommunikation ist sehr komplex geworden. Das macht es übrigens auch für Führungskräfte zunehmend schwerer, Entscheidungen zu treffen. Sie tun dies häufig in Situationen der Unsicherheit. Aber Entscheidungen stehen. Das setzt Menschen enorm unter Druck. Dafür gibt es sogar eine Bezeichnung, VUCA. VUCA setzt sich zusammen aus folgenden Begriffen:
Volatility,
Unberechenbarkeit,
Uncertainty,
Ungewissheit,
Complexity,
Komplexität,
Ambiguity,
Ambivalenz.
Die Bank hat gesagt, lass uns da Risiko abbauen und dann lösen wir bestimmte Geschäfte ab und verkaufen die an jemand anders, der dieses Risiko vielleicht besser bewältigen kann. Und dann stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Aktenschrank, machen den Aktenschrank auf und dann stehen da 5000 Aktenordner drin. Und dann müssen Sie sich eine Klarheit darüber verschaffen, was in diesen Aktenordnern drin steht. Jeder von den Aktenordnern hat 300 Seiten. Das heißt, es ist Menschen möglich, überhaupt nicht zu bewältigen, diese ganzen Sachen zu lesen, zu bewerten und dann eine erwachsene Entscheidung zu treffen darüber, die auf Wissen basiert.
Rainer Voss zählte zu den Top-Investmentbankern in Deutschland. Doch er ist ausgestiegen. Seinen Alltag als Investmentbanker schilderte er 2013 in der vielfach preisgekrönten Dokumentation Master of the Universe mit einer aufsehenerregenden Innensicht auf die Finanzbranche. Rainer Voss arbeitete für die Dresdner und später für die Deutsche Bank, jonglierte per Mausklick mit Millionen. Seine Spezialität war das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, über die sich Staaten oder Unternehmen am Kapitalmarkt Geld besorgen.
Zunächst denke ich mal, dass in dem Beruf, den ich hatte, angelegt ist, dass man sehr schnell und unter Druck entscheiden muss. Zweitens geht es um sehr, sehr viel Geld und eine Entscheidung, die eine Stunde oder eine Minute zu spät oder zu früh gefällt wird, kann halt Hunderttausende von Euro kosten.
Entscheidungen treffen in Unsicherheit. Ein Beispiel aus dem Finanzsektor und ein Phänomen in unserer Arbeitswelt. Das HR-Info Funkkolleg Sicherheit am 14. November. Sicherheitsrisiko Nummer 1. Der Mensch. Wenn wir über Sicherheit reden, dann müssen wir auch über Cybercrime reden. Kein Tag vergeht ohne Schlagzeilen über gehackte Computer, über geklaute Daten, über neue Schadsoftware, über lahmgelegte Behörden oder Unternehmen und über Schäden, die bis in die Milliarden gehen. Die Täter agieren heute immer professioneller. Das geht so weit, dass sie mit Businessplänen arbeiten, um aus ihren Opfern möglichst viel Geld herauszuholen. Das Ganze läuft über Erpressung. Henning Steiner über Erpresser 4.0 und die Art, wie sie mit ihren Opfern kommunizieren.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit fordere ich die Zahlung von 5 Bitcoins, ca. 1.300 Euro. Ansonsten startet automatisch ein DDoS-Angriff auf Ihren Onlineshop, was zur Folge hat, dass dieser nicht mehr erreichbar sein wird. Um den Angriff zu beenden, wäre dann eine Zahlung von 50 Bitcoins erforderlich.
So klingt es, wenn sich Interneterpresser an ihre Opfer wenden. Eine E-Mail, freundlich im Ton, aber verbunden mit der klaren Botschaft: Bezahle uns, sonst wird es teuer für dich. Denn so ein DDoS-Angriff kann teuer werden. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Man könnte auch sagen, die Arbeitsverweigerung eines Internetservers. Dazu surfen die Täter diesen Server zum Beispiel zeitgleich mit einem Arsenal tausender gekaperter Computer an. Die gewaltige Masse dieser Zugriffe erzeugt eine Überlast, die Webseiten und Online-Shops auf diesem Server lahmlegen kann. Die Folge? Kein Verkauf mehr, kein Umsatz, kein Gewinn. Und nicht nur das, sagt Raimund Hartenstein, Vertriebsleiter der IT-Sicherheitsfirma Link 11.
Da sitzen dann Leute, die arbeiten, die können dann nicht mehr arbeiten, die ganze Logistik gerät ins Stocken. Da, bei den Großen sieht man dann teilweise sind Rampen, wo die DHL-Trucks ankommen und abfahren. Das ganze Ding steht. Da kann nicht mehr bestellt werden, nichts mehr passiert, Logistik lahmgelegt. Und das sind natürlich Riesenschäden.
Das Geschäftsmodell der Täter lässt sich auf ein Wort reduzieren: Schutzgelderpressung. Sie setzen darauf, dass ihre Opfer schon aus Angst vor Schäden bezahlen. Noch verbreiteter ist derzeit aber eine andere Variante der Erpressung im Netz. Sogenannte Krypto-Trojaner, die zum Beispiel Locky oder Tesla Crypt heißen. Es sind Schadprogramme, die sich gut getarnt in die Rechner ihrer Opfer einschleusen. Dort verschlüsseln sie im Hintergrund Dateien. Die Folge: Alle Dateien sind auf einmal unbrauchbar. Wer sie wiederhaben will, soll Lösegeld zahlen.
Wir präsentieren Ihnen eine spezielle Software. Locky Decryptor gibt Ihnen die Kontrolle über all Ihre verschlüsselten Daten zurück. Wie können Sie Locky Decryptor kaufen? Sie können mit Bitcoins bezahlen. Es gibt viele Methoden, um an Bitcoins zu kommen.
Verbreitet werden die Trojaner zum Beispiel über infizierte E-Mail-Anhänge. Wer eine solche Datei öffnet, startet nichtsahnend auch die Verschlüsselung. Opfer sind schon Behörden geworden, kleine wie große Firmen, Arztpraxen, Buchläden, aber auch Privatpersonen. Die Unbedarftheit vieler Nutzer spielt den Erpressern dabei in die Hände, sagt Raimund Hartenstein von Link 11.
Die Leute fallen sehr leicht darauf rein, die Gutgläubigkeit, und heutzutage wird überall sofort draufgeklickt, es wird alles Mögliche runtergeladen, und das ist ein wunderbares Mittel für Kriminelle, um dort Leute zu erpressen.
Wer sich schützen will, sollte nicht nur Software- und Antivirenscanner aktuell halten, sondern sollte sich auch wachsam im Netz bewegen. Professor Dieter Kempf war Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom und Mitglied des Nationalen Cybersicherheitsrats der Bundesregierung. Er sagt, wir alle brauchen ein anderes Bewusstsein im Umgang mit dem Cyberspace.
Jeder muss sich im Klaren sein, er muss sich mindestens so bewegen, wie er sich im analogen Leben auch bewegt. Und der seinen Haustürschlüssel unter die Fußmatte legt, dem müssen wir sagen, dass er im analogen Leben damit nur seine Sicherheit gefährdet. Im digitalen Leben die aller anderen. Ja, mit dem Schlüssel unter der Fußmatte kann ich sein Haus aufsperren. Im digitalen Leben, mit dem Passwort unter der Fußmatte, kann ich seinen Rechner und über den Zugang zu seinem Rechner möglicherweise viele andere infizieren.
Viele andere könnten infiziert werden. Darin steckt das Sicherheitsproblem. Aber je mehr wir darüber wissen, desto weniger greifen erpresserische Methoden. Cybercrime ist das Thema in Funkkolleg Folge 5 am 5. Dezember.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Das Funkkolleg ist ein Weiterbildungsangebot. Sie können einfach nur zuhören oder sich auch anmelden als Teilnehmer, kostenfrei, und erhalten dann weitere Zusatzinformationen. Einfach auf die Webseite gehen, funkkolleg-sicherheit.de oder auf hrinforadio.de. Auch von dort kommen Sie zur Webseite. Da finden Sie alles über die Sendung und auch die Podcasts. Wer darüber hinaus Lust hat, sein Wissen zu testen, kann zwei Prüfungen ablegen. Eine online, eine vor Ort an hessischen Volkshochschulen. Und erhält bei erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat. Für hessische Lehrer ist das eine anerkannte Fortbildung. Als wir das Funkkolleg planten, haben wir sehr schnell festgestellt, dass das Thema IT-Sicherheit einen wichtigen Platz einnimmt. Wir nutzen alle das Internet, immer mehr Geräte sind vernetzt. Professor Peter Buxmann ist Wirtschaftsinformatiker an der TU Darmstadt. Er forscht im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit und er und sein Team sind dieses Mal der wissenschaftliche Beirat des Funkkollegs. Ich habe mit Professor Peter Buxmann vor dieser Sendung gesprochen. Warum sollten wir uns gerade beim Thema Datensicherheit zunehmend Gedanken machen?
Ja, wenn Sie sich genau den Alltag jedes Einzelnen anschauen, dann nutzen wir Services wie Facebook, wie Google, hinterlassen dort gewisse Spuren. Die Anbieter wissen, welche Webseiten wir besuchen beispielsweise. Wir nutzen Apps. Oder denken Sie auch an was anderes. Denken Sie an das Thema Auto. Viele Autos sind vernetzt. Die Anbieter wissen jederzeit, wo wir uns gerade befinden, auch mit wie vielen Personen wir im Auto fahren. Und da muss man sich halt wirklich Gedanken drüber machen, ob man das eigentlich wirklich möchte. Aber wenn wir das Beispiel Auto nehmen, dann ist es eben auch klar, dass es nicht nur Schattenseiten hat. Also erstmal sagt ja jeder, ich will nicht, dass der Anbieter weiß, wo ich mich aufhalte. Aber denken Sie dran, wenn Sie einen Unfall haben, dann kann es wiederum ein großer Vorteil sein, wenn der Anbieter weiß, wo das gerade passiert ist.
Sie arbeiten ja als Wirtschaftsinformatiker an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftswissenschaften und IT-Sicherheit. Wo sollten wir aus Ihrer Sicht in Zukunft noch kritischer sein? Stichwort Verschlüsselung.
Ja, Stichwort Verschlüsselung. Auch hier gilt es, das Bewusstsein zu schaffen. Dann gibt es an dieser Stelle aber auch einige psychologische Phänomene. Also man nennt es auch das Privacy-Paradoxon oder das Sicherheitsparadoxon. Was bedeutet, dass wenn Sie die Menschen auf der Straße hier in Frankfurt beispielsweise fragen, wie wichtig ist Ihnen denn das Thema Privatsphäre jetzt, dann werden Ihnen die meisten Menschen sagen, ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn man sich dann aber das Verhalten anschaut, dann ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen eigentlich wollen und was sie letztendlich wirklich tun. Mhm. Vielleicht ein Satz noch zu einem Forschungsergebnis, das wir gerade in einer großen empirischen Studie hierzu erzielt haben. Diese Diskrepanz ist bei Männern deutlich größer als bei Frauen. Also wenn eine Frau sagt, mir ist dieses Thema Sicherheit, Privatsphäre wichtig, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch was tut, während das bei den Männern eher nicht so der Fall ist.
Ja, dann die Gretchenfrage an Sie. Verschlüsseln Sie selbst?
Die Gretchenantwort lautet, ehrlich gesagt nicht. Aber ich nehme es mir fest, vor es zu tun.
Also Professor Peter Buxmann, ja. Wir haben die Funkkolleg Folge 7 diesem Thema gewidmet, Verschlüsselung. Warum tun wir es eigentlich nicht? Es ist doch eigentlich eine gute Sache. Und auch da hat ein Experte eben gesagt, er verschlüsselt selbst auch nicht.
Ja, und häufig gibt es auch in der IT-Organisation der eigenen Unternehmen an dieser Stelle Hürden, die das erschweren.
Wir haben außerdem, als wir die Themen für das Funkkolleg entwickelt haben, mit Ihnen zusammen sehr schnell gesagt, bargeldloses Bezahlen, das muss beim Thema Sicherheit unbedingt dabei sein als Thema. Was wird sich da in den nächsten Jahren tun?
Ja, da wird sich sehr viel tun. Das wird in 10 Jahren, schätze ich mal, wird es einfach der Standard sein, dass wir bargeldlos bezahlen und zwar auch mit neuen Services, die es geben wird. Beispielsweise Apple Pay ist in vielen Ländern in Europa schon gestartet, in Deutschland nicht. In Deutschland sind wir bei diesem Thema in der Tat noch ein bisschen hinten dran. Und ja, auch da gilt, dass es wahrscheinlich so wird, dass das Smartphone sozusagen das Medium wird, mit dem man viel mehr machen wird. Nicht nur wie heute surfen, telefonieren, App nutzen, sondern auch bezahlen, vielleicht sogar auch als Haus- oder Autoschlüssel. Für das Thema Sicherheit heißt es natürlich auch, dass wir so eine Art Single Point of Failure bekommen. Also wir haben das Gerät und wenn dort dann ein Schadensfall auftritt, dann ist der natürlich noch ungleich größer, als es heute der Fall ist. Die Tatsache, dass faktisch unser ganzes Leben internetbasiert ablaufen wird, eröffnet auch eine Menge von Schwachstellen und Angriffspunkten.
Da entsteht in Darmstadt ja gerade auch eine Menge.
Ja, in der Tat sind wir da in Darmstadt dabei, zum Sicherheitsstandort Nummer 1 in Europa zu werden. Wir haben dort an der TU Darmstadt, haben wir SciSec, wir haben das große Kompetenzzentrum CRISP, an dem neben der TU Darmstadt noch das Fraunhofer SIT, die Hochschule Darmstadt und das Fraunhofer IGD beteiligt sind. Insgesamt arbeiten etwa 300 Wissenschaftler dort in Darmstadt gemeinsam Hand in Hand.
Professor Peter Buxmann von der TU Darmstadt. Er begleitet das hr-Info Funkkolleg Sicherheit wissenschaftlich. Und am 24. November gibt es an der TU Darmstadt eine Auftaktveranstaltung zum Funkkolleg. Dazu gleich noch mehr. Andreas Horchler ist unser ARD-Korrespondent in Washington. Er recherchiert gerade für die Funkkolleg-Folge über atomare Bedrohung. Und natürlich fragen wir uns, wie ist der Ausgang der Präsidentschaftswahlen einzuschätzen hinsichtlich der sicherheitspolitischen Rolle der Atommacht USA? Hier sind erste Einschätzungen von ihm.
Die Atomforscher des Bulletin of the Atomic Scientists stellten die Uhr der atomaren Bedrohung im vergangenen Jahr auf 3:03. Die Wahrscheinlichkeit einer globalen Katastrophe ist sehr hoch, erklärten die Wissenschaftler, zu denen Sharon Squassoni vom Washingtoner Center for Strategic and International Studies gehört. Die Wissenschaftlerin, die das CSIS-Programm gegen die Verbreitung von Atomwaffen leitet, meint,
man muss wohl sagen, dass wir bisher sehr viel Glück hatten.
Es lauern Gefahren. Die schlechter gewordenen amerikanisch-russischen Beziehungen, die Entwicklung in Nordkorea, drohender Schmuggel waffenfähigen nuklearen Materials. Beunruhigend fanden Atomexperten auch die Aussagen Donald Trumps über Atomwaffen. Ein Erstschlag käme für mich nicht in Frage, sagte Trump im Wahlkampf. Findet die nukleare Alternative statt, ist es doch vorbei. Aber wir müssen vorbereitet sein. Man kann doch nichts ausschließen. Demokratin Hillary Clinton und führende Militärs kritisierten Trumps Unerfahrenheit, seine wiederholten Andeutungen, die den Einsatz von Atomwaffen nicht ausschlossen, und seine oft impulsiven Reaktionen.
Dieser Mann sollte niemals die Nuklearcodes in seine Hände bekommen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass er uns in einen Krieg führen würde, nur weil ihm jemand unter seine sehr dünne Haut gegangen ist.
Hillary Clinton allerdings gilt vielen Amerikanern als Politikerin, die Waffengängen im Allgemeinen weniger skeptisch gegenübersteht als Barack Obama. Wegen eines möglichen stärkeren militärischen Engagements in Syrien und einer drohenden Konfrontation mit Russland ging die grüne Präsidentschaftsbewerberin Jill Stein so weit zu sagen, unter Hillary Clinton könnten wir sehr schnell in einen Atomkrieg schlittern.
Under Hillary Clinton, we could slide into nuclear war very quickly.
Trotz aller Bedrohungen verweist Atomforscherin Squassoni darauf, dass sich das Atomwaffenarsenal seit dem Höhepunkt vor knapp 50 Jahren weltweit deutlich verkleinert hat und darauf, dass es zumindest vorläufig bei 9 Staaten bleibt, die Atomwaffen besitzen. Problem mit der Verbreitung von Atomkraftwerken seit den 1960er Jahren wurde strahlendes Material rund um die Welt verteilt.
25 Jahre später sagten wir, ups, das könnte ein Fehler gewesen sein.
Oops, maybe that was a mistake.
Wir haben die letzten 40 Jahre versucht, das zu säubern.
Eine schwierige, komplexe Putzaktion mit dem Ziel, Staaten, Terrororganisationen, Verbrechersyndikate daran zu hindern, waffenfähiges Material in die Hände zu bekommen. Und davon gibt es jede Menge. Ein Beispiel.
In Japan gibt es wenigstens 10 Tonnen separiertes Plutonium. Ist das waffenfähiges Material? Nein, das ist für die zivile Nutzung. Aber sie können es für Bomben nutzen. Viele Bomben.
Die Option, wie Deutschland aus der Kernenergie auszusteigen, wird in vielen Staaten nicht ernsthaft diskutiert. Im Gegenteil. US-Forscher weisen auf Vorzüge des klimaneutralen Atomstroms hin, derweil tickt nach Überzeugung des Bulletin of Atomic Scientists die Uhr weiter. Auch weil eine Atomwaffe in den Händen von Terroristen nicht mehr eine reine Horrorvision, sondern eine konkrete Gefahr geworden ist.
Die sicherheitspolitische Lage weltweit wird in mehreren Funkkolleg-Folgen Thema sein. Suche nach Stabilität, die globale Sicherheit seit dem Ende des Kalten Krieges, Weltpolitik oder IT-Sicherheit. Wir spannen im Funkkolleg einen großen Bogen. Ob ich Angst vor Einbrüchen habe oder wie ich mit der Frage umgehe, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Das hat viel zu tun mit der eigenen Haltung. Wie reagiere ich in einer Krise? Die Bindungsforschung hat dazu Erkenntnisse, die Regina Oehler kurz vorstellt.
Wir Menschen sind biologisch auf Bindung gebucht und wir brauchen sie für unsere Entwicklung wie die frühe Milch. Und gelingende Bindungen machen frei. Kinder, die in verlässlichen, liebevollen Beziehungen aufwachsen, die werden zu unabhängigen Menschen, die neugierig in die Welt gehen.
Und das sind Kinder, das wissen wir aus vielen Studien, die haben große Vorteile. Also Vorteile natürlich in sozialen Beziehungen, sie haben weniger Konflikte, weniger aggressiv-destruktive Auseinandersetzungen, aber sie sind auch kreativer. Und sie haben sogar größere Fähigkeiten, auch im intellektuellen Bereich Probleme zu lösen. Weil eben sie entwickeln Neugier, das gehört auch zu der sicheren Bindung.
Sagt die renommierte Psychologin und Psychoanalytikerin Professor Marianne Leutzinger-Bohleber, Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt.
Also wenn ein Kind sich sicher fühlt, dann kann es die Welt erkundigen und explorieren. Das ist sehr wichtig für jede Lernsituation, oder? Also nur wenn Kinder sicher sind, für die Schule enorm wichtig, können sie lernen, oder?
Aber die Bindungsforschung steht auch in der Kritik. Haben sich Forscher zu lange zu einseitig auf die Mutter-Kind-Beziehung konzentriert und auf die klassische westliche Mittelschichtfamilie? Und haben sie dabei vernachlässigt, dass die allermeisten Kinder auf dieser Welt ganz anders aufwachsen? Fest steht, für sichere Bindungen gibt es nicht nur das eine richtige Modell. Und?
Das ist sehr ermutigend, das nennt man die Resilienzforschung. Dass die Kinder, die Seele ist noch so plastisch, dass die auf alternative, also auf andere Beziehungserfahrungen sehr gut reagieren.
Sagt Marianne Leutzinger-Bohleber.
Mehr dazu zum Beispiel, wie diese Bindungsstile aussehen, in der Folge 17, was Menschen sicher macht. Die Deutschen gelten ja im Ausland bei vielen als Angsthasen. German Angst ist der Begriff dafür. Der Kasseler Soziologe Heinz Bude kommt allerdings zu einer ganz anderen, neuen Einschätzung der Deutschen. Seit der Finanzkrise wendet sich das Blatt, sagt er, auch international. Etwa in der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, werden die Deutschen so gesehen.
Alle Partner in der OECD waren überrascht darüber, wie dieses doch angeblich von Inflationsengen geplagte Volk doch wie ruhig es auf diese Situation reagiert hat. Also eine besondere Disponierung dahin, dass man vor lauter Angst nicht mehr wisse, was man tun sollte, dass man sich verkriegt, dass man nicht in der Lage ist, auf die Problemlagen zuzugehen. All das stimmt seit 2008 nicht mehr. Jedenfalls von der äußeren Berichterstattung, von der Beobachtung der anderen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch für uns selber. Es ist doch erstaunlich, was für eine Art von Krisenmanagement, außerordentlich effektiven Krisenmanagement in Deutschland stattgefunden hat, von dem wir ja bis heute profitieren, dass Deutschland fast wie ein Fels in der Brandung, wenn man mal die nationalen Angstskalen sich anguckt, in Europa heute aussieht. Also Großbritannien, wir reden jetzt in einem Augenblick in einer Situation, wo der Brexit noch gar nicht so lange weg ist. Da würde man sagen, die haben doch viel mehr Angst als die Deutschen.
Ein Thema fehlt noch, an das viele zuerst denken, wenn es um Sicherheit geht. Terrorgefahr. In Chemnitz spürten die Sicherheitsbehörden einen jungen Syrer auf, der Sprengstoff in seiner Wohnung lagerte. Sie konnten ihn festnehmen. Tragischerweise erhängte sich der Mann in der Haftanstalt. Die Nachrichten darüber schürten die Angst neu, vor allem eine diffuse Angst vor syrischen Flüchtlingen. Holger Schmidt, unser ARD-Terrorismus-Experte, wird zur Funkkolleg-Auftaktveranstaltung an der TU Darmstadt kommen. Zur Debatte über die Terrorismusgefahr durch Syrer in Deutschland hat er einen klaren Standpunkt. Er sagt:
Aber die Gleichung Flüchtlinge aus Syrien ist gleich Terrorist, den nun wieder einige vorzurechnen versuchen, sie trifft einfach nicht zu. Hunderttausende sind aus der Hölle in Syrien zu uns geflohen. Über eine Handvoll konkret terrorverdächtiger Syrer sprechen wir. Bei ca. 50 weiteren Personen wird noch ermittelt. Daraus einen Generalverdacht machen zu wollen, wäre eine geistige Brandstiftung. Gleiches gilt für die Behauptung, ohne die Flüchtlinge hätten wir kein Terrorproblem. Doch die Angst vor den Flüchtlingen gibt der aktuellen Terrorbedrohung zusätzliches Gewicht. Das wissen Rechtspopulisten und schüren diese Angst. Das merken die Terroristen selbst und nutzen sie. Viel spricht dafür, dass man Kämpfer genau deswegen auf die gefährliche Flüchtlingsroute schickt, weil dadurch Hunderttausende anderer Flüchtlinge mit in Verdacht geraten. Verdächtigen wir also alle Flüchtlinge pauschal, fallen wir genau auf die Strategie der Terroristen herein.
HR Info. Funkkolleg Sicherheit.
Den ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt können Sie live erleben bei der Funkkolleg-Veranstaltung am 24. November an der TU Darmstadt im historischen Maschinenhaus. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden können Sie sich dafür auf der Funkkolleg-Webseite funkkolleg-sicherheit.de. 24 spannende Themen erwarten Sie also ab jetzt beim Funkkolleg Sicherheit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein paar Einblicke geben. Mein Name ist Heike Liesmann, ich bin Funkkolleg-Redakteurin, aber das Schlusswort bekommt jemand anderes.
Auf der Suche nach Sicherheit könnten wir es also mit dem deutschen Schriftsteller und Kabarettisten Joachim Ringelnatz halten.
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.